Heute Morgen geht es um diesen Gedanken, an was hängt dein Herz? Da merken wir, das ist so eine ganz persönliche Frage. Das ist eine Frage, die kann ich nicht für dich beantworten. Es wäre auch falsch, wenn ich die Frage über deinem Leben beantworten würde, sondern es ist eine Frage, die musst du ganz persönlich beantworten. Auch in diesem Kontext, wenn es um die Frage des Geldes, des Besitzes geht, denn Jesus will, dass wir damit richtig umgehen. An was hängt dein Herz? Also eine ganz persönliche Frage, die du dir heute Morgen stellen darfst und die auch nur du ganz persönlich beantworten kannst. Denn die Frage, wie wir damit umgehen, hängt nicht an der Menge des Geldes zusammen, die wir haben. Menschen können ganz viel haben, so habe ich es in meinem Leben erlebt, und unwahrscheinlich großzügig und freizügig und entspannt zu sein und nicht daran hängen. Und manche Menschen, die wenig haben, die können unter Umständen ganz locker und leicht damit umgehen oder vielleicht auch ganz versessen auf das Wenige sein, was sie haben. Also es ist nicht die Menge, die das Entscheidende ist, sondern die Frage ist wirklich die, an was hängt dein Herz? Die Frage darfst du dir heute Morgen stellen und auch ganz persönlich beantworten. Vielleicht hilft uns dazu der Text, denn Jesus hat sehr deutliche Worte gefunden, die uns herausfordern, wenn es um die Beziehung, um unsere Beziehung zu dem Thema Geld und Besitz geht. Da gibt es verschiedene Stellen. Eine will ich lesen und die soll auch so Grundlage der heutigen Predigt sein. Das beleuchtet nicht alle Facetten. Deshalb haben wir ja auch verschiedene Sonntage, wo wir Unterschiedliches anschauen. Heute mal dieser Text. Matthäus Kapitel 6, ich lese ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit der Text von Jesus. Geld regiert diese Welt. Nein, Gott regiert diese Welt. Aber gleichzeitig, ja, hat man oft den Eindruck, Geld regiert die Welt. Unsere westliche Welt zumindest ist zu einem nicht geringen Teil gerade vom Materialismus bestimmt. Und wie sehr wir darin involviert sind, das ist uns wahrscheinlich wenig oft selber so bewusst, weil wir ja in dieser Welt, in dieser Kultur aufgewachsen sind. Aber für viele Menschen bestimmt das Haben ihr Lebensgefühl. Das, wie viel oder wie wenig sie haben, bestimmt ihr Lebensgefühl. Rezession ist ein Wort, wenn wir das hören in den Nachrichten, das lässt manchmal so die Gefühle schnell auf den Nullpunkt kommen. Oh, es kommt Rezession, es wird schlechter. Ob es denn dann wirklich so ist, ist ja eine Frage, die noch aussteht. Und die Frage ist ja schon, wie viel darf Geld, Besitz, das Haben oder auch das Nichthaben mein Leben bestimmen? Die Frage, was kann ich mir leisten oder vielleicht auch nicht leisten? Kann ich mit den anderen mithalten, wie ich mich gebe, wie ich mich kleide, was ich habe, wie oft ich essen gehe oder auch nicht? Kann ich mein Leben nur genießen, wenn ich mir das eine oder andere leisten kann? ja bestimmt das Haben oder auch, weil ich nicht so viel habe, meinen Selbstwert? Und dann merken wir, Jesus will uns davon freimachen. Aber im Kontext dieser Welt sind wir von diesen Gedanken nicht immer frei. Geld an sich ist ja zunächst einmal etwas ganz Neutrales. Es ist einfach mal ein Tauschmittel. Leute, die historisch sich mit Dingen beschäftigen, sind auch der Meinung, dass es vielleicht ursprünglich das Geld daher kam, dass man Gott sozusagen also etwas geben wollte, weil viele dieser alten Münzen haben entweder den Herrscher, den Kaiser, den König oder ganz früher noch auch ein sogenanntes Gottesbild darauf. In Deutschland sagen 35% der Bundesbürger, dass Geld glücklich macht. Spannende Frage. Macht Geld glücklich? 62% sind der Meinung, dass es den Charakter verdirbt. Auch das erleben wir immer wieder. Und Jesus will, was will Jesus? Jesus will, dass wir unser Herz nicht an irdische Dinge hängen. Und Teil des Irdischen ist eben auch Geld und Besitz. Weil unsere Anbetung, unsere Verehrung soll allein ihm gehören. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. So ist schon das erste Gebot der Bibel. Und deshalb die Frage, regiert Geld deine Welt? Denn diese Frage stellt Jesus. Ich denke da an zwei Freunde, die ich gut und über schon viele, viele Jahre kenne, die durchaus sich das eine oder andere leisten können. Der eine hat sich vor ein paar Jahren einen Porsche gekauft. Und dann zwei Jahre später hat er gesagt, jetzt habe ich genug Porsche gehabt, ich verkaufe ihn wieder. Dann habe ich gesagt, wie kannst du den Porsche wieder verkaufen? Das war doch so dein, immer hat er davon geredet, ich will mal einen 911er Porsche haben. Dann hat er sich einen 911er Porsche Carrera gekauft und zwei Jahre später hat er ihn wieder verkauft. Dann habe ich gedacht, ich hätte den wahrscheinlich nie mehr verkauft. Und da entdeckt man etwas von dem, woran ja manchmal ein Herz hängen kann. Und wenn ich ihn so betrachte, dann ist er jemand, der unwahrscheinlich freigebig ist mit dem, was er hat, der ganz viel investiert in seiner Lebenskraft, in das Reich Gottes, in Gemeinde, mit seinen Finanzen, der einfach gibt. Ein anderer Freund, der hat eine große Firma aufgebaut, die hat ihn unwahrscheinlich viel Kraft gekostet. Wenn ich mit ihm unterwegs war, beständig am Telefon, oft schon morgens ganz früh, abends spät, um eben die ganze Logistik zu managen. Hat viel Geld verdient. Anfang 50 hat er die ganze Firma verkauft. Warum? Weil sein Herz nicht daran hing. Und er lebt in der Zwischen ruhiger, entspannter. Hat noch eine kleine Firma, das reicht ihm nimmer so viel. Aber das Menschliche ist ja manchmal das, was ich habe, mit dem ich mir so viel leisten kann, daran hängt mein Herz. Und ich habe gedacht, ja, von diesen Menschen, wo ich merke, Gott hat ihnen viel anvertraut, aber sie gehen in einer Weise damit um, dass sie es auch loslassen können, dass ihr Herz nicht daran hängt. Ja, Geld muss nicht meine Welt regieren. Es hängt an mir. Es ist also eine Frage meiner inneren Herzenshaltung. Bevor wir jetzt zu dem Text von Jesus gehen, will ich mal so einen kleinen Streifzug durchs Alte und Neue Testament machen zum Thema Geld. Im Alten Testament, wenn wir in das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel hineinschauen, dann haben wir nicht den Eindruck, dass alle Menschen arm gewesen wären. Aber wir lernen das eine, dass das Volk Israel Verantwortung hatte, mit den Armen umzugehen. Zum Beispiel das Feld nicht alles abernten, sondern etwas stehen lassen für die, die nichts haben. Wenn wir an Männer der Bibel denken, wie einen Abraham, wie einen Isaak, wie einen Jakob, dann waren das durchaus reiche Nomaden. Die waren nicht arm, die hatten ganz schön Besitz. Auch die Geschichte von Hiob verdeutlicht, dass es ein sehr reicher Mann war. Aber plötzlich war sein ganzer Reichtum weg. Und was sagt Hiob an dieser Stelle? Das ist eigentlich bezeichnend, so eine Grundhaltung. In Hiob Kapitel 1 sagt er, da heißt es, da stand Hiob auf. Er zerriss sein Kleid, schor sein Haupt, fiel auf die Erde und neigte sich ganz tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wow. Ein Autohausbesitzer aus dem Stuttgarter Raum, bei dem ich einige meiner Autos schon seit meinem Teenie-Alter gekauft hat, ist dieses Jahr gestorben. Er hat über viele Jahre ein Autohaus aufgebaut. Vor 2 Jahren ungefähr ist das ganze Konkurs gegangen. Hat er schon abgegeben gehabt. Und als ich ihn traf, sprach ich mit ihm: Das ist ja schon schmerzlich, du investierst dein ganzes Leben im Grunde ja auch da rein. Das ist ja ein Stück was, wo du was investiert hast. Dann hat er Hiob zitiert. Der Herr hat es gegeben, Gott hat es genommen. Aber der Name dieses Gottes, den ehre ich trotzdem, den lobe ich trotzdem. Und da habe ich gedacht, ja, da merken wir etwas von dem, warum oder was wichtig ist. Wenn wir dann zu Jesus kommen und den Gleichnissen, dann merken wir, dass Jesus durchaus Bilder aus der Geldwirtschaft verwendet hat. Zum Beispiel von den Arbeitern im Weinberg, die alle den gleichen Lohn bekommen haben, da merken wir ja etwas, da wurde im Grunde Mindestlohn vereinbart. Und damit durften sie auch, ja, das war wichtig, dass alle zumindest einen Mindestlohn haben. Oder von den anvertrauten Talenten, von den 5, 2 und 1 und die Frage, was macht man mit dem, was Gott einem gegeben hat, Verantwortung haben. Oder wenn Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, da merken wir, er will auch eine Steuer, dass wir keine Steuerverweigerer, sondern verantwortlich damit umgehen. Dann über das Thema Rechenschaft mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Auch im Materiellen ist ein wichtiges Thema. Zum Beispiel Lukas 16 sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und er sagt, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Also da geht es um verantwortliche Haushalterschaft, auch mit dem, was wir materiell von Gott anvertraut bekommen haben. Jesus äußert sich genauso auch kritisch über das Geld und die Macht, die Besitz ausüben können. Tempelreinigung zum Beispiel, wenn es um Geschäftemacherei ging und das Eigentliche, das Gott im Zentrum steht, an die Seite gerückt wurde. Oder der reiche Kornbauer, der eine große Ernte eingefahren hat und sagt, jetzt reiße ich alles ab, ich baue große Scheunen, das war ja gar nicht das Problem. Aber er sagte, oh meiner Seele, dann geht's mir gut, du hast ausgesorgt, du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Und Gott sagt, du bist eigentlich ein Narr. Das ist nicht Sicherheit deines Lebens. Und deshalb sagt Jesus in Lukas 12, Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Als vor einigen Jahren eben aufgrund familiärer Situationen wir beschenkt wurden mit etwas, was wir nicht verdient haben, habe ich gemerkt, dass in so einem Kontext das gar nicht so ganz einfach ist. Plötzlich denkt man, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr doch bekommen, braucht der andere so viel, nehme mir noch ein bisschen. Und du merkst, wie plötzlich sowas einen Raum einnehmen kann. Und in der Situation hat wirklich Gott durch meine tägliche Bibellese zu mir gesprochen. Alttestamentlicher Text, zum Beispiel als das Volk Israel in das verheißene Land ging, da heißt es, alles, was ihr dort vorfindet, da habt ihr nichts dafür getan. Das ist nicht euer Verdienst, das habt ihr einfach. Und dann war es genauso dieses dieser Text des reichen Kornbaus. Und ich habe gemerkt, ja, ich muss mein ganz persönliches Herz jetzt davor bewahren, dass ich meine Sicherheit nicht in dem sehe, was ich jetzt gar nicht verdient habe, was mir einfach so zukommt, ohne dass ich irgendetwas dafür getan hätte, mein Leben lang. Und Jesus warnt davor, dass wir unser Herz daran hängen. Also die Bibel fordert nicht von uns allen, dass wir jetzt arm wären, aber sie warnt vor der Gefahr, die Macht und Besitz und Geld über uns Menschen haben können. Und das ist eigentlich die Kernaussage, zu der Jesus auch hier in diesem Text in Matthäus 6 kommt. Und der Schlüsselvers ist eigentlich der 24. Vers, wenn er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt nicht, dass wir nicht beides haben können. Das sagt er nicht. Aber er sagt, wir können nicht beidem dienen. Das ist eigentlich die Krux, der Kern dieser Frage. Wir können nicht beidem dienen. Wir können nur einem dienen. Und das andere muss sich dem unterordnen. Und Jesus sagt, Gott steht über allem und darunter ordnet sich das andere unter. Was ist der Hintergrund dieses Textes? Matthäus 6 ist ja Teil der Bergpredigt, wo Jesus so Grundthemen für das Leben mit Gott in unser Leben hineinlegt. Und es geht im Umfeld dieses Textes um das, um was sorgen wir uns? Um das Irdische? An was hängt unser Herz? Das Grundthema ist ja das Vaterunser. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und im Vaterunser heißt es ja dann auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Also in diesem Kontext spricht Jesus auch diese Worte. Und er sagt, durch all euer Sorgen, durch euer Mühen könnt ihr euch nicht einen Tag zusätzlich sozusagen hinzufügen. Und deshalb trachtet zuallererst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, was ihr nötig habt, wird euch dann zufallen. Das ist so das Umfeld, in dem dieser Text steht. Kurz zu den einzelnen Abschnitten. Schätze sammeln. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Was sind deine gesammelten Schätze? Hast du welche? Vielleicht bist du kein Sammler. Ich habe so gemerkt, als wir umgezogen sind 2014, was wir nicht alles gesammelt hatten. Also, wenn du dich mal fragst, hast du Schätze, also Schätze in Anführungszeichen, dann zieh mal um. Dann entdeckst du, was du vielleicht alles an Schätzen hast. Also es ist eine wunderbare Lebenskur, immer mal wieder umzuziehen. Muss ich sagen, ne? Also ich bin richtig froh. Ich war eigentlich froh, dass ich nicht so das Erbe zu Hause der Eltern angetreten habe, sondern dass jemand anders angetreten hat, dass ich sozusagen nicht so all das Angesammelte da übernehmen musste. Und als wir 2014 umgezogen sind, haben wir uns von vielem getrennt. Meine Frau ist da wunderbar. Ich kann mich nicht so leicht von Dingen trennen. Ich liebe Hemden, das merkt ihr vielleicht. Also ihr seht mich meistens mit einem Hemd. Jetzt haben die im Schrank schon nicht mehr den Platz, ne? Also was mache ich dann? Dann gibt's die Sommerkollektion, ne? Und dann kommt die in den Schrank und die andere kommt dann auf den Dachboden und so wechsle ich das dann einmal, weil ich mich so schwer trennen kann. Ich denke, die sind doch immer noch gut, die sind schön, ne? Und da kommt immer wieder Neues dazu und es wird immer mehr. Also das sind auch so Schätze, die ja irgendwann auch die Motten fressen können. Ja, keine Frage, ne? Das kann passieren. Und ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen, ja, vielleicht belanglos, aber frag mal so, was für Dinge häufst du denn an? So, was sind denn für dich so Schätze, die du gerne sammelst? Mit was beschäftigst du dich? Kleider und waren damals, man kennt ja so den Ausspruch, Kleider machen Leute, so war es damals, ja, deshalb, man hat dann schöne Kleider gehabt, aber es gab auch die Muttenplage und alles, was man da angehäuft hatte, kann ruckzuck schnell auch mal vorbei sein. Ein Schatz vermittelt ja so das Gefühl von Sicherheit. Also du fühlst dich damit ja gut, wenn du denkst, da habe ich was, also das hilft mir, das ist gut, so wie ich denke, ich freue mich, wenn ich nicht nur 1, 2, 3, sondern ein paar mehr Hemder habe. Ne? Es gibt ein gutes Gefühl, ich kann immer mal wieder was anderes ansehen. Und so gute Gefühle, so ein Schatz ist so ein Gefühl von Sicherheit. Brauche nicht Sorgen, ich habe genug Vorrat, kann immer wieder auf alles zurückgreifen. Und da merken wir, wie schnell aber solche Schätze an Wert verlieren können. Manche Menschen haben das schmerzlich, traurig 2008 mit der Finanzkrise erlebt. Leute, die da nicht böse waren, aber andere waren böse und sie haben eigentlich darunter gelitten. Traurige Geschichte. Und dann merken wir, wie schnell das, was ein Schatz sein kann, eigentlich auch vergeht. Und im Grunde ist das, was ich habe, etwas, was Gott mir anvertraut hat. Manchmal denken wir, ja, das habe ich mir selber erarbeitet. Aber wer hat dir Kraft gegeben zu arbeiten? Wer hat dir Verstand und Gelingen geschenkt, dass du das eine oder andere machen konntest? Wir merken am Ende, es ist alles Gottes Sache. Und deshalb sagt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Also Dinge, die nicht vergehen, die nicht von materiellem Wert sind. Ein Reichtum, der einfach bleibt. Und eines, das bleibt, ist, wie sehr wir uns in Liebe investiert haben. Das ist immer bleibend. In Liebe in Gott investiert haben, und in Liebe in Menschen investiert haben, das ist etwas Bleibendes. Und diese Hingabe zu Gott, an den wir unser Herz hängen dürfen, diesen Schatz zu haben, Gott, wenn ich dich habe, dann habe ich alles. So wie der Psalmist schreibt, wenn ich dich habe, Herr, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. So dieses Wahrnehmen, Gott, in dir habe ich alles. Das füllt mein ganzes Leben aus. Paulus schreibt an die Kolosser im 2. Kapitel, dass in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis und dass wir an dieser Fülle teilhaben. Da spüren wir etwas. In Christus sind wir menschenreich. Mein Schatz, die Frage ist, wofür lebst du? Wofür gibst du alles? Sind es irdische Dinge, die vergehen? Oder ist es etwas Bleibendes? Manche von euch kennen vielleicht Tolkiens Werk Herr der Ringe. Und da geht es um die Macht des Rings. Und Gollum, eine zwielichtige Gestalt, der redet immer von mein Schatz und den Schatz, der ihm gestohlen wurde. Er ist so vernarrt in die Macht dieses Rings. Und er ist bereit, selbst andere zu opfern, am Ende verliert er sein Leben, nur wegen der Macht dieses Rings. Und da merkt man so die Frage, ja, was ein Schatz auslösen kann an Negativem, an Zerstörerischem. Und Jesus sagt, unser Schatz soll bei Gott sein. Und dann wird er noch ganz praktisch und bezieht auch das mit ein, was unser Auge sieht. Jetzt ist ja das eine das Sehen, das andere ist, wie wir es bewerten, was wir sehen. Aber es ist nicht so, dass so Dinge, die wir sehen, entsprechen dem, wie wir sie bewerten, dass das was machen kann mit unserem Leben. Na, wenn es, oh, das brauche ich, das muss ich jetzt haben. Und da merkst du, wie das eigentlich dein Sein einnimmt. Und bei mir kann das schon passieren, bei dir vielleicht nicht. Aber meine Frau weiß es, dass ich besser manche Sachen, mich mit manchen Dingen nicht beschäftige. Also zum Beispiel jetzt ein neues Motorrad kaufen, wenn ich dann mal anfangen würde, die Prospekte ihr vorzulegen und mich mit den Prospekten zu beschäftigen, dann ist es besser, ich schaue die nicht an. Es ist so. Das damit tue ich mich schwer. Das ist nicht einfach für mich. Und da merke ich, das kann meinen Blick, das kann mich gefangen nehmen. Vielleicht kennst du auch so Dinge, wo du merkst, irgendetwas, das bringt dich eigentlich weg. Da kommt einfach was in dein Leben, was jetzt nicht gut ist, was nicht richtig ist, was dir nicht gut tut. Und das ist eigentlich, was Jesus hier anspricht. Und sagt, dass ja, das, was wir sehen, das kann in uns was auslösen und das kann Dinge verfinstern. Wir sehen Dinge nicht mehr, wie Gott sie haben möchte. Wir sehen nicht mehr, dass Gott der Freudengeber ist. Wir können uns nimmer freuen an dem, was wir haben, nimmer freuen an dem Leben, an der wunderbaren Natur, an dem, was Gott uns geschenkt hat. Und deshalb ist es wichtig, wie wir unser Leben betrachten. Ob wir wahrnehmen, wir sind benachteiligt, wir haben nichts, oder ob wir wahrnehmen, Gott, du hast mich reich gemacht. Das, was ich habe, daran will ich mich freuen. Und nicht sagen, naja, der andere hat mehr, deshalb kann ich mich nicht freuen. Freu dich an dem, was Gott dir gegeben hat. Und dann kommen wir zum Finale, zu dem, was eigentlich Schlüssel dieses Textes ist, nämlich dieser Frage, wem dienen wir, Gott oder dem Geld? Jesus geht ja da so richtig auf den Höhepunkt und sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort, also damals ein Wort aus der geläufigen Sprache, bedeutet eigentlich Vermögen, Reichtum, Besitz. Und wie dieses Wort gebraucht wird, merken wir, da steht jetzt mehr dahinter als wie nur dieses materielle Gut. Da ist etwas, das den Menschen in Beschlag nimmt. So wie dieser Gollum, der in Beschlag genommen wurde von diesem, das muss ich mit aller Macht haben. Es geht also nicht darum, nichts haben zu dürfen. Es wird ja auch nicht der Mammon an sich verurteilt, sondern der Dienst für den Mammon. Ihr könnt dem nicht dienen und Gott dienen. Wenn der Besitz den Platz von Gott einnimmt, dann regiert Neid, dann regiert Gier, dann regiert Egoismus, dann sind wir beseelt von dieser Sicherheit, die das Materielle geben könnte. Und das ist, was Jesus kritisiert. Die zentrale Frage ist, wem dienen wir? Niemand, sagt Jesus, kann zwei Herren dienen. Das war für die Juden ein umgangssprachliches Sprichwort. Also die Aussage kannten sie. Niemand kann zwei Herren dienen. Schon im Kontext der Sklaverei war das im Alten Testament klar. Jesus sagt ein ganz klares Nein. Man kann nur an einem hängen. Wenn das Geld Macht über uns hat und unser Leben bestimmt, dann ist es nicht in Ordnung. Wenn das Geld nicht mehr nur Mittel zum Leben ist und zum Bezahlen, sondern zum Ziel schlechthin wird, das beschreibt Jesus als nicht in Ordnung. Ist es schon manchmal die Frage, was opfern Menschen nicht auf dem Altar des Mammons? Ich habe euch von meinen Freunden erzählt und ich bin froh, dass es ihnen gut geht, auch gesundheitlich gut geht. Dass man dann auch mal lernt, ja, ich muss jetzt da aussteigen, ich muss da raus, weil wenn ich so weitermache, dann weiß ich nicht, ob das am Ende mich weiterbringt. Und Menschen opfern manchmal manches auf dem Altar des Mammons. Zeit, Lebenskraft, Beziehungen, nur um noch mehr zu haben. Da merken wir, das Geld und der Besitz darf nicht herrschen, sondern muss dienen. Das ist ja eigentlich der Umkehrschluss. Und eigentlich der Schlüssel dazu, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, dass wir uns ihm hingeben und dann muss alles, was wir haben, diesem Gott dienen, den Menschen dienen und auch uns selbst dienen. Und da merken wir, wo das Geld dient, nämlich der Sache Gottes, wo das Geld dient den Menschen, wo das Geld dient in dem, was ich an Bedürfnisse habe, die notwendig sind zum Leben, da hat es die richtige Perspektive. Das Geld dient dem Göttlichen und dem, was Gott vorhat. Das ist sein Anliegen. Es ist die Sache, es ist der Sache Gottes untergeordnet. Und es darf dich beschäftigen, wenn es um Gehaltsfragen geht. Nicht, dass man mal nach mehr fragen darf, das darf man. Aber es ist nicht das Entscheidende, wie viel du verdienst. Sondern das Entscheidende ist, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, da habe ich aufgrund von zusätzlicher Verantwortung noch mal mehr verdient. Zur damaligen Zeit im Verhältnis. Aber das ist nicht das Bestimmende, es sagt, daran bleibe ich, weil da verdiene ich mehr. Sondern das Entscheidende ist doch, was Gott von mir und meinem Leben möchte. Auch in Ortsfragen, was Menschen manchmal opfern, nur damit sie mehr verdienen. Bleibt es dieser Platz, dass Gott die Ehre bekommt? Wem gehört mein Geld? Der amerikanische Ölgigant John Davidson Rockefeller ernannte sein Vermögen Gottes Geld. Der hatte viel, aber er nannte es Gottes Geld. Also Geld, das eigentlich Gott gehört. Und dann merken wir, das ist ja so dieses, ja, gehört es, was ich habe, gehört es mir oder gehört es Gott? Er macht uns zu verantwortlichen Verwaltern. Denn wo dein Schatz ist, sagt er, da ist auch dein Herz. Und es ist die Frage, woran hängen wir unser Herz? Denke darüber nach, wie viel Geld, Besitz, haben, dein Denken, dein Tun bestimmt. Du sagst, ja Gott, was du mir geschenkt hast, ich stelle es dir zur Verfügung, meine Lebens-, meine Schaffenskraft. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dem Herrn mit allem, was wir haben, dienen. Und wir können das miteinander ausdrücken, indem wir einfach sagen, Gott, an dich glaube ich, dir vertraue ich, dir gebe ich mein Alles. Das glaube ich, das bekenne ich. Du bist es, der über allem steht. Und darum geht's heute Morgen. Woran hängt dein Herz? Ich habe gesagt, das ist eine Frage, die du ganz persönlich beantwortest. Und vielleicht ist es gar nicht dein Thema heute Morgen. Vielleicht gibt es aber den einen oder anderen Punkt, wo es was in dir anspricht, wo du merkst, da muss ich über meine Motivation, über meine inneren Beweggründe nachdenken. Weil ich glaube, die Worte Jesu fordern immer heraus. Sie fordern uns heraus, über unser Leben nachdenken. Und es ist nicht, wenn ich wenig habe, dann betrifft mich dieser Text gar nicht. Oder wenn ich viel habe, oh, dann betrifft er mich ganz besonders. Ich denke, es ist nicht eine Frage des Habens, sondern eine Frage unserer Einstellung dazu. Geben wir Gott den allerersten Platz in unserem Leben? Das ist so die Frage heute Morgen. Und du kannst es bekennen, ganz einfach auch in diesem, ja Herr, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Und es ist ja heute Morgen auch eine Frage an dich ganz persönlich, ob du Gott diesen ersten Platz in deinem Leben gegeben hast. Denn die Frage stellt ja Jesus an der Stelle. Er stellt die Frage, habe ich den ersten Platz in deinem Leben? Bist du bereit, mir von ganzem Herzen zu vertrauen, mir zu dienen und alles andere dem unterzuordnen? Das ist die Frage, die Jesus ja stellt. Und deshalb ist es auch eine Einladung heute Morgen an dich, Gott an den ersten Platz deines Lebens zu stellen. Auch so ein Vertrauen ihm zum Ausdruck zu bringen, indem du sagst, Jesus, ich will dir mein Leben ganz, ganz anvertrauen. Vielleicht hast du noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann ist heute Morgen die Einladung da. Jesus sagt, vertrau mir. Vertrau nicht dir selber, vertrau nicht diesem Irdischen, sondern Ich bin dein Schatz. Und dass er Schatz ist, das haben wir auch im Abendmahl gefeiert, nämlich dass er alles für uns schon getan hat, dass wir ganz reich sein können. Und ich lade dich ein, wenn du so eine erste Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann darfst du sie heute Morgen treffen, so einen ersten Schritt deines Vertrauens zu Jesus. Du darfst ihm sagen, Jesus, ich komme zu dir, bitte vergib mir meine Schuld, mein falsches Leben, meine falsche Gesinnung. Und ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte dir nachfolgen. Und Gott nimmt uns ernst, wenn wir das ihm so sagen. Lass uns mal unsere Augen schließen und so im Gebet sein vor Gott, in diesem Wissen, Gott, du bist gegenwärtig. Und wenn du heute Morgen so einen ersten Schritt zu Jesus machen willst, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Jesus sieht dich und er nimmt dich ganz ernst mit deinem Ja. Ist jemand da, der so einen ersten Schritt zu Jesus tun möchte? Sagen, Jesus, vergib mir, ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Dann bist du eingeladen, heute Morgen diesen ersten Schritt zu gehen. Gott sieht und liebt uns. Und er stellt dir, der du mit Jesus unterwegs bist, so diese Frage, woran hängt dein Herz? Häng es ganz an mich. Und das wollen wir miteinander bekennen in diesem Lied, das glaube ich. Es ist dieses Grundbekenntnis des Glaubens. Woran hängen wir unser Herz? An diesen Gott, diesen dreieinigen Gott, der uns reich macht, überreich beschenkt.